meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Besuchertribüne. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung mit einem wieder mal sehr, sehr interessanten und, denke ich, auch aufschlussreichen Thema. Wie fit ist der Gesundheitstourismus? Und ich begrüße aus diesem Anlass unsere Damen und Herren Sachverständigen. Einmal digital zugeschaltet Frau Dr. Heike Döll-König. Sie sind Geschäftsführerin von Tourismus NRW. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir begrüßen Frau Brigitte Görz-Meißner. Liebe Frau Görz-Meißner, Sie sind die Präsidentin vom Deutschen Heilbäderverband. Herzlich willkommen in unserer Runde. Wir haben zu Gast Daniela Leipelt, die Leiterin des Kultur- und Tourismusmanagements vom Kur- und Gästeservice Bad Füssing in Bayern. Herzlich willkommen. Ein bisschen schwierig, hier das so vorzulesen. Dann begrüßen wir Frank Ötte. Sie sind Geschäftsführer von Gesundes Bayern Tourismus Marketing GmbH des Bayerischen Heilbäderverbandes. Grüßen Sie, herzlich willkommen. Wir begrüßen Annette Rösler, Geschäftsführerin vom Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen. Wir begrüßen Professor Dr. Georg Steckenbauer. Sie sind Dekan der Technischen Hochschule Deggendorf. Herzlich willkommen. Und last but not least Matthias Streetz, Bürgermeister vom Sohle Heilbad Bad Frankenhausen in Thüringen. So, jetzt habe ich es geschafft. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben uns mit den Obleuten darauf verständigt, zwei Fragerunden à 6 Minuten zu machen. Keine Sorge, es werden nicht 6 Minuten lang Fragen an Sie gestellt, sondern die Kollegen haben 6 Minuten Zeit, ihre Fragen an Sie zu richten. Und Sie müssen dann innerhalb dieses Zeitraumes antworten. Die Uhr sehen Sie dort oben auf dem Bildschirm. Die läuft rückwärts. Und es beginnt mit den Fragen die SPD-Fraktion. Und Frau Hagel-Kehl hat das Wort. Bitte schön.
Danke schön. Erst einmal herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Für mich ein sehr wichtiges Thema, genauso wie für den ganzen Ausschuss, würde ich sagen, oder für das ganze Land und für den Tourismus natürlich und für die Gesundheit. Ich würde meine ersten Fragen stellen an Herrn Professor Steckenbauer von unserer Hochschule in Deggendorf. Also freut mich sehr, dass Sie extra gekommen sind. Inwiefern sind Veränderungen seit dem BWK-Bericht aus dem Jahr 2011 bemerkbar? Und was für Veränderungen sind das? Und falls die Veränderungen positiv sind, wäre es erneut möglich, eben solche Einflüsse in die Branche einzubringen? Und die zweite Frage, an was bedarf es die Angebote sowohl für Kranke als auch für Touristen, um die Angebote der Branche attraktiver zu machen und inwiefern auch der Fach- und Arbeitskräftemangel eine Rolle spielt in diesem Bereich? Den haben wir ja auch bei uns in Niederbayern zu spüren.
Vielen Dank. Danke für die Einladung und von mir ein bayerisches oder in meinem Fall österreichisches Grüß Gott auch in die Runde. Ich werde versuchen, diesen sehr breiten Fragenkomplex sehr pointiert zu beantworten. Im Grunde, wenn man sich den Bericht, der jetzt rund, glaube ich, 13 Jahre alt ist, genauer ansieht, dann kann man so im Großen und Ganzen sagen, dass der Befund, bis auf wenige Updates, die wohl nötig wären, wohl genau so stimmt, wie man ihn auch bereits vor 13 Jahren gesehen hat. Auch die Ansätze sind grundsätzlich richtig. Ich glaube aber, dass in der Konsequenz noch zu wenig passiert ist oder, um es positiv zu formulieren, dass noch sehr viel Entwicklungspotenzial da wäre, um die Chancen, die der Gesundheitstourismus in Deutschland zweifellos hat, auch zu nutzen und auch zu aktualisieren. Wo wir an der Ansatzpunkt, also wenn ich es ganz generell betrachte oder beschreibe, haben wir im Gesundheitstourismus ja eigentlich eine etwas paradoxe Situation. Als Gesundheitstouristiker interessiert mich natürlich primär jetzt mal der frei finanzierte Bereich, die privat finanzierten Leistungen. Und hier muss man sagen, dass wir einerseits, wenn man Zahlen glaubt, Statistiken, Marktanalysen glaubt, einen enormen Markt uns konfrontiert sehen, einem wachsenden Markt. Wir haben es aus den Stellungnahmen gesehen, also 25 Milliarden Umsatz in den Kur- und Heilbädern in Deutschland. Wenn man den weltweiten oder den europäischen Markt betrachtet, der für gesundheitsorientiertes Reisen gesehen wird, dann reden wir davon 650 Milliarden US-Dollar, davon etwa 40% auf Europa bezogen. Also die Märkte sind enorm. Wir wissen, dass die persönlichen Ausgaben für Leistungen und Produkte, die Gesundheitsbezug haben, ebenso sehr hoch sind, ebenso steigen. Also wir haben es einerseits mit einem enorm großen Markt zu tun und auch mit einer enorm großen Ausgabebereitschaft der Menschen für Produkte und Dienstleistungen, die mit Gesundheit im weitesten Sinne assoziiert sind. Also die Marktvolumina und die Bereitschaft, Geld auszugeben, ist vorhanden. Wenn wir uns die Kurorte, die Anbieter ansehen, dann sehen wir in unseren 352 Kur- und Heilbädern, dass wir hier enorme Kompetenz haben. Wir haben die Ressourcen, sehr oft Wasser, Moor, zunehmend auch andere Naturressourcen wie das Thema Wald und so weiter. Hier haben wir ja die Spezialisten auch für das Thema Wald oder die Pioniere für das Thema Wald sitzen. Wir haben hier viele Angebote, die passgenau sich an ja, lebensstilinduzierte Gesundheitsprobleme richten. Also all das ist vorhanden. Wir haben den Markt, wir haben die Anbieter, wir haben tolle Angebote und tolle Anbieter. Und doch sind viele Anbieter mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Stichwort Kostenstrukturen, Infrastrukturen, die zum Teil überaltet sind, die erhalten werden müssen. Energie, Sie alle kennen diese Stichworte. Also was ist hier eigentlich das Problem, frage ich provokant. Wir haben den Markt, wir haben die Anbieter. Also es dürfte so sein, und hier komme ich auf denselben Befund, den wir schon vor etwa fast 15 Jahren hatten, dass wir attraktivere zielgenauere, passgenauere Angebote brauchen, die offensichtlich attraktiver sein müssen, damit mehr Kunden, mehr Gäste, mehr Reisende auch bereit sind, in diesen Markt zu investieren und nicht nur hier einzelne Produkte zu kaufen, sondern Gesundheitstourismus, gesundheitstouristische Leistungen in ihren Lebensstil zu integrieren. Wir haben im Tourismus viel Erfahrung damit, Angebote, Produkte zu inszenieren, Erlebnisse zu schaffen. Und auch das muss uns im Gesundheitstourismus gelingen. Und ich glaube, wir müssen hier viel mutiger sein, viel ambitionierter sein. Einzelne Anbieter zeigen, dass das möglich ist. Wir müssen Gesundheitserlebnisse schaffen. Und diese Gesundheitserlebnisse müssen so gestaltet sein, dass sie zu den Lebensstilen der Menschen auf unseren Märkten, der Menschen in Deutschland passen. Wir haben hier sehr gute Analysen über unterschiedliche Lebensstile. Sie alle wissen das. Und wir wissen aber, glaube ich, ein bisschen zu wenig, was Gesundheit eigentlich innerhalb dieser Lebensstile für eine Bedeutung hat. Wir wissen, dass Gesundheit in vielen Lebensstilen einen hohen Stellenwert hat. Was aber Gesundheit bedeutet, ist einerseits sehr individuell und andererseits sehr unterschiedlich nach Lebensstil. Das mag Fitness sein, das mag klassische Erholung oder Relaxen sein, wenn man so will. Das mag ein Fokus auf mentale Gesundheit sein. Und hier müssen wir viel passgenauere Angebote schaffen. Dies gilt übrigens auch, das war auch ein Stichwort in der Themenauflistung, das gilt in gleichermaßen für jüngere Zielgruppen. Auch hier wissen wir, dass das Thema Gesundheit einen enorm hohen Stellenwert hat, aber natürlich inhaltlich anders aufbereitet, inhaltlich anders verpackt, zeitgemäßer, attraktiver verpackt.
Ganz herzlichen Dank. Und das Wort hat jetzt die Unionsfraktion und Anne Jansen.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch an die Experten, die heute da sind. Meine Fragen gehen zunächst an Frau Götz-Meißner und Herr Strick kann bestimmt auch noch was dazu sagen. Und zwar der Mangel an qualifizierten Kur- und Badeärzten stellt eine wachsende Herausforderung für die Kurorte und die Heilbäder dar. Und welche Maßnahmen halten Sie für dringend notwendig, um die Attraktivität dieser Berufsfelder zu steigern und mehr Mediziner für eine solche Tätigkeit in den Kurorten zu gewinnen? Und welche Maßnahmen oder welche Rolle könnten dabei zum Beispiel finanzielle Anreize stellen oder auch flexible Arbeitszeitmodelle oder spezifische Fortbildungsangebote? Und außerdem erwähnten Sie die hohen Qualitätsanforderungen und die Prädikatisierung. Wie wichtig sind diese für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Heilbäder und welche Hürden sehen Sie bei der Erfüllung dieser Standards?
Ja, vielen Dank. Dann beginne ich mal. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, dass Sie sich mit unserem Thema heute hier auseinandersetzen, was sehr vielfältig ist. Thema Badearzt. Wir haben einen Flyer entwickelt, den wir an alle Orte und auch an alle Kurdirektoren und Bürgermeister verschickt haben. Dieser Flyer soll gerichtet sein an alle niedergelassenen Ärzte, weil wir holen ja nicht den Badearzt rein, sondern das ist in der Regel ein niedergelassener Arzt, der die Zusatzausbildung macht zum Badearzt. Das können Orthopäden sein, Kardiologen, also alle möglichen Fachrichtungen. Das Problem, was wir lange hatten, war, die schließen natürlich nicht ihre Praxis für mehrere Wochen. Und damit hätten sie einen Ausfall, der sich dann nicht präsentiert, sagen wir es mal so rum. Wir haben deshalb die Orte dazu bewegen können, dass sie sagen, wir übernehmen die Kosten. Und wir haben die Ausbildung so gestaltet, dass ein großer Teil der Ausbildung online, also gemacht werden kann an den Wochenenden. Das heißt, es ist nur noch ein ganz kleines Zeitfenster, wo man vor Ort dann tätig sein muss und die Praxis erlernen muss. Es kommt natürlich ein anderer Punkt hinzu, dass sich Badeärzte fragen, wie viele Patienten habe ich denn oder bekomme ich denn? Und das ist ja in der Regel der Patient, der mit einem Rezept kommt und eine ambulante Vorsorgemaßnahme verschrieben bekommt. Und der geht damit zum Badearzt, damit der Badearzt ihm verschreibt, was vor Ort an ortsgebundenen Heilmitteln in welcher Form umgesetzt werden soll. Die Badeärzte sind in meinen Augen deshalb so gering geworden oder die Attraktivität ist so runtergegangen, weil wir gar keine ambulante Vorsorgeleistung mehr hatten die vielen Jahre. Von 1995 bis vor 22 war es ja eine Ermessensleistung der Krankenkasse und damit ist es eigentlich kaum mehr zu, ich sage jetzt mal, die ambulante Vorsorgeleistung auf Krankenschein gekommen. Und dann ist es natürlich so, dass jeder Arzt sagt, warum soll ich die Ausbildung machen, weil eh keine Patienten kommen. Das dürfte sich verändern, in dem Maße natürlich, wo wir jetzt wieder die ambulante Vorsorgeleistung als Pflichtleistung der gesetzlichen Kassen haben seit 2 Jahren. Wir sehen einen Anstieg und somit denke ich, dass man auch Badeärzte dazu, also Ärzte, Niedergelassene dazu bewegen kann, diese Ausbildung zu machen. Problem: In einigen Orten gibt es gar keine niedergelassenen Ärzte und dann hat man natürlich eine Schwierigkeit, wenn ich gar keinen niedergelassenen Arzt habe, wen spreche ich da an? Also das sind eine Vielzahl von Maßnahmen, die wir zurzeit versuchen, die auch gelingen. Es haben schon einige Badeärzte oder einige niedergelassenen Ärzte die Zusatzausbildung gemacht oder in Angriff genommen. Wir sehen da einen Zuwachs und wir hoffen, dass sich das weiter fortsetzen lässt. Die zweite Frage, die Sie gestellt hatten, war: Was ist unser Problem? Ich sage es mal einfach ganz simpel. Wir haben eine steigende Nachfrage seit 15, 16, 17 Jahren in unseren Heilbädern und Kurorten. Es sind kleine Orte, die über eine sehr personal- und kostenintensive Infrastruktur verfügen. Und diese Infrastruktur soll gestemmt werden durch die Kommune, was fast unmöglich ist, weil eben die Einnahmen nicht entsprechend sind. Also es ist nicht so, dass der Gast kommt oder der Patient kommt und wir können daran so verdienen, dass wir dann auch entsprechende Einnahmen haben, um diese Einrichtungen zu finanzieren. Nun können die sagen, warum müssen wir das haben? Wir haben im weltweiten Vergleich sicherlich die höchste Qualitätsnormwerk, aber wir sehen auch, dass dieses weltweite Aufmerksamkeit erzielt. Also es gibt eine Universität in China, die bereits viel Geld bekommen hat von der Regierung, um entsprechend nach deutschem Vorbild hochqualitative Heilbäder und Kurorte zu entwickeln. Gleiches haben wir, Anfragen haben wir aus Korea, Japan und Griechenland. Ich würde deshalb sagen, es ist wichtig und gut, dass wir diese Qualität nicht weiter absenken. Jetzt weiß ich nicht, jetzt bleibt noch eine Minute, ob Herr Sreitsch, mein Kollege, noch, er ist ja der Vizepräsident des Deutschen Heilbäderverbandes. Ich denke, dass wir an dieser Qualität nicht schrauben dürfen. Es wurde ja immerhin in unseren Ausschüssen Wissenschaft und auch Begriffsbestimmungen hier seit 120 Jahren daran gearbeitet und immer wieder neu werden diese Begriffsbestimmungen aufgelegt. Und die schreiben letztendlich vor, welcher Ort, welche Qualität in welcher Form zu erbringen hat, wenn er denn ein Prädikat erreichen will. Es gibt ja unterschiedliche Prädikate. Vielen Dank.
Herr Stretz. Dann machen wir weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Herr Schmidt hat das Wort.
Vielen Dank. Ja, auch ich habe zunächst eine Frage an Frau Görz-Meisner. Sie schreiben ja in Ihrer Stellungnahme, dass die Altersklassen in den verschiedenen Kurorten unterschiedlich sind, aber das Alter insgesamt kontinuierlich sinkt. Frau Leipelt hatte in ihrer Stellungnahme geschrieben, im Durchschnitt 62 Jahre alt. Mich würde interessieren, vor allem junge Menschen, ich zitiere aus ihrer, aus ihrem Beitrag, junge Menschen, die den ganzen Tag am Computer sitzen, suchen immer öfter eine Auszeit in den Heilbädern und Kurorten, um sich zu entspannen und etwas für die Gesundheit zu tun. Mich würde da interessieren, wie sich das aktuell entwickelt mit dem Durchschnittsalter in Heil- und Kurorten und wie sich ja diese Einrichtungen auch ihr Angebot auf die zunehmend junge Zielgruppe anpassen. Wenn es geht, nicht ganz ausreizen.
Ich hätte noch eine Weise. Das mache ich auch nicht. Also ganz kurz, natürlich ist an der Nord- und Ostsee ein anderes Klientel, auch ein jüngeres. Und auch in den Alpen, wo man auch Alpensport oder Kombination Gesundheit und Sport betreiben kann, als in klassischen Heilbädern wie in Baden-Württemberg oder Hessen oder Niedersachsen. Die Angebote werden aber auch in diesen Orten so gestaltet mittlerweile, dass sie für Jüngere eine Zielgruppe sind. Ich sage jetzt mal einfach, dieses Waldbaden, wie man ja auch schon heute sagt, ist eine hohe Attraktion oder dieses Eisbaden, was es ja auch in Orten gibt. Also es gibt eine ganze Menge von, ich möchte eigentlich sagen, es ist nur ein anderer Name für Anwendungen, die man immer schon gemacht hat, aber die in etwas anderer Form dargeboten werden mit dem gleichen Ziel der Gesundheit. Und damit haben wir eigentlich sehr gute sowie Erfolge gehabt in der Anwendung als auch in der Zielgruppe. Und Sie sagen es richtig, die jungen Menschen sitzen heute den ganzen Tag vor dem Computer, haben zunehmend Rückenprobleme, orthopädische Probleme, aber auch psychische Probleme. Dürfen wir nicht unterschätzen. Und diese jungen Menschen kommen zuhauf oder vermehrt, deutlich vermehrt zu uns in die Heilbäder und Kurorte und nehmen dort Angebote wahr.
Super, vielen Dank. Ich würde die Gelegenheit noch nutzen, an Herrn Ötte eine weitere Frage zu richten. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme eine aus meiner Sicht sehr spannende Grafik gehabt zu den Übernachtungszahlen in bayerischen Heilbädern und Kurorten, dass die Übernachtungen zunehmen, auch wenn sie noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht haben. Da würde mich einfach Ihre Einschätzung interessieren, wie sie das für die nächsten Jahre entwickeln wird, auch vor dem Hintergrund ja, demografische Entwicklung, beziehungsweise was Frau Götz-Meisner gerade ja schon ausgeführt hat, die zunehmend jüngeres Klientel, aber auch zunehmend jüngere Zielgruppe.
Ja, danke für die Frage und herzlichen Dank, heute hier unsere Anliegen auch in dieser Runde vorbringen zu dürfen, weil ich glaube, dass wir uns um ein gesellschaftlich sehr wichtiges Thema kümmern, nämlich um die Gesundheit unserer Bevölkerung und dazu einen wesentlichen Beitrag leisten können. Und Ihre Frage nach den Übernachtungen zeigt tatsächlich ein Bild, was Hoffnung machen kann. Wir erreichen teilweise Vor-Corona-Niveau und gehen darüber hinaus, dürfen aber nicht verkennen, dass wir in der Struktur letztendlich riesige Probleme in unseren Kur- und Heilbädern haben. Ich komme gerade von unserem Bädertag zwei Tage, wo von 48 Kurorten über 100 Teilnehmer da waren und habe ein Bild, dass es in den Kommunen finanziell wirklich schlecht bestellt ist. Da kann man die notwendigen Ausgaben für eine kurörtliche Entwicklung in Infrastruktur und Weiterentwicklung kaum mehr leisten, weil Pflichtaufgaben alles überdecken. Das bedeutet, dass in der Nachfrage, die steigend ist, letztendlich kaum mehr auch Geld zu verdienen ist, weil keine Margen mehr erzielt werden können, weil der Kostendruck auch auf Leistungsträger, Energie, Personal, Vorgaben und so weiter so hoch geworden ist, dass die Situation immer schwieriger wird. Gleichzeitig haben wir eine erhöhte Nachfrage und gehen auch den Weg mit modernen, zeitgemäßen Angeboten, neuen Themen, die auch qualitativ eine Basis haben, wie zum Beispiel Waldgesundheit. Da gehen wir in Bayern sicherlich auch in der Vorreiterrolle voran, haben ein eigenes Zertifikat entwickelt, damit wir junge Menschen an uns binden letztendlich. Und ich habe eine ganz spannende Zahlen mitgebracht von einer noch nicht veröffentlichten repräsentativen Studie die nach Gesundheitstourismus und Altersstrukturen fragt. Und da kommt heraus, dass der traditionelle Kurbegriff quasi eine Renaissance erlebt. Die Leute verbinden damit jetzt überwiegend Entspannung, Erholung und alt und krank. Und diese Dinge kommen unter 5% zurück. Das heißt also, wir haben eine große Chance. Die jungen Leute kommen und wir sind natürlich gefordert, und das tun wir jetzt auch, machen unsere Angebote marktfähig letztendlich. Auch, und um das zu ergänzen, die Angebote der ambulanten Präventionsmaßnahmen, die werden natürlich weiterentwickelt. Nur tatsächlich haben wir es versäumt, in den vergangenen Jahren die einfach zu verkaufen. Und das werden wir jetzt tun, mit der Gefahr, wenn wir das tun und auch richtig kalkulieren, dass Gesundheit ein Gut für die besser verdienten und besser gestellten Menschen letztendlich dann dasteht. Und deswegen müssen wir gesundheitspolitisch im Prinzip der Prävention einen anderen Stellenwert geben. Die Kostenträger haben keine Anreize, für Prävention Geld auszugeben. Derzeit scheint alles überdeckt zu werden vom Thema Krankenhaus und Pflege. Und da braucht es einfach die Erkenntnis, dass es volkswirtschaftlich sehr sinnvoll ist, in die Prävention zu investieren. Und das ist mit dem Alleinstellungsmerkmal natürliche Heilmittel unsere Chance, wahrscheinlich die einzige Chance.
Vielen Dank. Und es macht weiter die FDP-Fraktion. Nico Tippelt hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank den Sachverständigen für ihre Expertise, dass sie uns heute hier zur Verfügung stehen. Meine erste Frage an Matthias Streeck, Bürgermeister in Frankenhausen, also direkt am Brennpunkt. Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich würde mich gleich auf mein Herzensthema Mobilität im ländlichen Raum in Ihrem Bericht beziehen. Welche Möglichkeit haben die Kurgäste in Bad Frankenhausen momentan, die sogenannte letzte Meile zu überwinden? Welche Möglichkeiten an öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es? Wie werden diese prozentual genutzt? Vielleicht haben Sie da ungefähr eine Richtung für uns. Wie mobil sind Ihre Gäste vor Ort? Wie sind Ihre Wünsche zum Thema Mobilität für die Zukunft? Sind Sie vielleicht ähnlich wie ich, sehen Sie in den selbstfahrenden Autos, die es ja schon weltweit gibt, in bestimmten Ländern, sehen Sie da die letzte Hoffnung mit? Weil das Problem sind ja auch die Fahrer im ländlichen Raum und unser Personenbeförderungsgesetz mit all seinen Regularien.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist ein großes Problem. Nicht nur in Bad Frankenhausen, sondern in allen 17 oder in vielen der 17 hochprädikatisierten Kurorte in Thüringen, weil ich gleichzeitig auch noch Präsident vom Thüringer Heilbäderverband bin. Also das, was ich jetzt für Bad Frankenhausen berichte, betrifft eigentlich im Wesentlichen auch viele hochprädikatisierte Orte in Thüringen zu. Bad Frankenhausen im ländlichen Bereich im Norden von Thüringen, 10.000 Einwohner, seit Dezember 2006 kein Bahnanschluss mehr. Da wurde die Teilstrecke der Kyffhäuserbahn geschlossen. Das heißt, ja, kein Bahnanschluss. Busse fahren sehr unregelmäßig. Der nächste Bahnanschluss liegt so 15, 20 Kilometer entfernt. Und da fängt schon das Problem an. Wir haben zwei Reha-Kliniken. Und über 40% der Reha-Patienten kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an und stranden dann, sagen wir mal, an den Bahnhöfen, die 15, 20 Kilometer entfernt sind. Aus der Not heraus haben sich die beiden Reha-Kliniken vor Ort geholfen und holen dort die Patienten mit Kleinbussen ab. Das ist natürlich sehr schwierig, es ist kostenaufwendig und hat natürlich das weitere Problem, wenn dann die Reha-Patienten im Schnitt 3-4 Wochen am Ort sind und wollen darüber hinaus am Wochenende touristische Sehenswürdigkeiten besichtigen oder mal einen Ausflug machen, dann sind sie in ihrer Mobilität extrem eingeschränkt, weil auch der Busverkehr ja sehr dünn ist in Bad Frankenhausen. Wir haben uns vor 4 Jahren selbst geholfen. Wir fahren in Thüringen den einzigsten Bürgerbus 6 Tage die Woche von früh 7.45 Uhr bis abends 18.30 Uhr mit 25 ehrenamtlichen Fahrern. Das hilft ein wenig, aber wir fahren natürlich auch die Bahnhöfe nicht an, weil wir wirklich nur in der Kernstadt und die Ortsteile anbinden. Das hilft den Reha-Patienten oder den Touristen jetzt nicht wirklich viel. Das heißt, wichtig ist, dass auch im ländlichen Raum dafür gesorgt wird, dass insbesondere die Kurort- und Heilbäder einen entsprechenden Bahnanschluss haben. Oder wenn der halt nicht geht, bei uns redet man wieder über die Reaktivierung der Bahnstrecke, weil wir auch noch einen Bundeswehrstandort, ein großer Sinn in Bad Frankenhausen. Da haben wir die Hoffnung, dass der Bahnanschluss wieder reaktiviert wird. Wir dann wieder ÖPNV drauflegen. Und Thüringen hat 8 stillgelegte Bahnstrecken untersucht, auch die Kyffhäuserbahn ehemals. Und da ist zum Beispiel eine Chance, autonomes Fahren, dass man sagt, auf dieser Teilstrecke 12 Kilometer bis zum nächsten Anschluss mit überregionalen Zügen, dass man hier ein Pilotprojekt umsetzen möchte, autonomes Fahren. Also es ist wirklich ein großes Problem, dass die Touristen eher es abschreckt, wenn sie vom Bus auf den Bahn oder von der Bahn auf den Bus umsteigen müssen, wenn das überhaupt geht. Und das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil, insbesondere für die kleinen Kurorte, die hauptsächlich im ländlichen Raum liegen.
Ja, ich habe noch eine Frage an Herr Oette. Vielen Dank auch für Ihren Bericht. Wie schätzen Sie das aktuelle Gesundheitsbewusstsein der deutschen Bevölkerung ein? Wie gesundheitsbewusst, präventiv, eigenverantwortlich sind die Deutschen nach Ihrer Meinung, insbesondere eben auch nach der Pandemie und natürlich im Hinblick auf Ihren eigenen Geldbeutel? Was sind Sie da auch bereit dafür zu geben? Bei der jüngeren Generation sind sogenannte Retreats, ein mehrtägiger Rückzug vom stressigen Alltag, meist in Verbindung mit Yoga, gesunder Ernährung, sportlichen Aktivitäten, stark im Kommen. Sehen Sie auch hier Potenziale für den modernen Gesundheitstourismus? Welche Herausforderungen für die Unternehmen bringt das mit sich?
Also absolut sehen wir da große Potenziale im Gesundheitsbewusstsein. Wir haben nachgewiesenermaßen einschlägig festzustellen, einen Megatrend Gesundheitstourismus, nach dem sich die Gesellschaft richten wird, und haben die Antworten in unseren Kur- und Heilbädern auch mit natürlichen Heilmitteln, insbesondere das zu bedienen und da wirkliche Alternativen letztendlich zu bieten. Wir müssen natürlich unsere Angebote dahin entsprechend entwickeln. Das tun wir mit Innovationen. Und wir brauchen im Gesundheitssystem einen Anreiz, dass die Menschen das regelmäßig machen, um länger gesünder zu bleiben. Wenn wir daran denken, wie viele Menschen der Babyboomer-Generation jetzt in Rente gehen, sind wir absolut in der Notwendigkeit, dass die Menschen länger gesünder bleiben, länger arbeiten gehen und länger am Leben teilhaben. Der alte Leitsatz, den wir immer hatten, Prävention vor Reha, vor Rente, vor Pflege, ist aktueller letztendlich denn je. Und dafür haben wir die Angebote. Meine Vision, unsere Vision ist eigentlich die, dass man das auf mehrere Säulen aufbauen kann. A ist natürlich die Selbstverantwortung der Menschen anzusprechen, und die ist auch, glaube ich, gegeben. Jeder hat die Bereitschaft, Geld dafür auszugeben, etwas zu leisten. Zweitens ist die Säule der Arbeitgeberschaft eine ganz wichtige. Da muss Interesse sein, dass auch die Mitarbeiter gesünder bleiben, länger gesünder bleiben. Und die dritte Säule ist unser Gesundheitssystem, von dem ich eben gesprochen habe, was Anreize bieten muss, dass im Ergebnis in der Vision jeder, sage ich mal, in der Bevölkerung, der arbeitet, einmal im Jahr einen Präventionsaufenthalt macht. Und wo besser als bei uns in unseren Kur- und Heilbädern mit unseren Möglichkeiten. Wenn wir das schaffen langfristig, werden wir künftig auch die Ausgaben für Kuration zurückgehen sehen und können die Gesellschaft langfristig gesünder machen. Das ist die Antwort, nach der wir streben. Das ist die Vision, nach der wir arbeiten und wo wir unsere Potenziale und Chancen sehen.
Sehr vielen Dank. Das nächste Wort hat Mike Munchek von der AfD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich auch an die Präsidentin des Verbandes, und zwar die Frau Görz-Meisner, aber auch an Sie als Mecklenburg-Vorpommern, weil Sie sind ja auch eine Geschäftsführerin des Verbandes, Bäderverbandes. Und zwar, Sie sind langjährige Geschäftsführerin von Baden-Baden gewesen, vom Tourismusverband. Sie sind sehr bekannt dafür, dass Sie das als Wirtschaftsfaktor sehen. Was mich jetzt interessieren würde, wäre Folgendes. Und zwar die genauen oder zumindest für uns klare Zahlen und Fakten, was liegt Ihnen da vom Verband vor, zu den Schließungen, Reduzierungen in Not zu kommender wirtschaftlicher Kapazitäten im Heilbäderverband in Deutschland. Also gibt es eine Anzahl von Kliniken, wo Sie wissen, oh, da kann es eng werden, aus den und den Gründen, das haben wir gehört. Aber wie viel betrifft das denn eigentlich? Und liegen Ihnen dazu konkrete Zahlen vor, die die Verschärfung der finanziellen Lage auch mit dann schon deutlich machen? Das würde ich gerne an die zwei Damen berichten.
Jetzt muss ich erst mal das Mikro ganz runterholen. Lieben Dank für die Frage, weil das, was mir jetzt ein bisschen untergegangen ist in den letzten Aussagen, ist wirklich die Bedeutung der Vorsorge- und Reha-Kliniken, die ja aus gutem Grund ihren Standort in den Heilbädern und Kurorten gesucht haben. Da muss man feststellen, dass die Verhandlung der Pflegesätze, ob nun mit Rentenversicherung oder Krankenversicherung, in der Tat immer schwieriger wird. Wir haben auch schon mitbekommen, dass teilweise darüber gestritten wird, ob sogar die Kurabgabe der Patienten vom Kostenträger übernommen wird, was ich ehrlich gesagt eine Frechheit finde, weil die Klinik ja gerade in dem Kurort ist, weil die Infrastruktur da ist und genutzt werden soll. Also insofern, die Frage finde ich ehrlich gesagt schon peinlich, dass die diskutiert wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn die Geschäftsführer der Vorsorge- und Reha-Kliniken ihre Pflegesätze verhandeln, so dürfen sie dort keine Investitionskosten mit reinkalkulieren. Dann muss ich mich nicht wundern, dass so eine Vorsorge- und Reha-Klinik dann auch unter Umständen mit Investitionsstau zu kämpfen hat. Das ist einfach so. Wir waren vorhin auch bei dem Thema Durchschnittsalter. Ich möchte darauf hinweisen, dass gerade die Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen eine große Bedeutung haben, jetzt nicht nur nach Corona, weil die Familienverhältnisse sich in der Gesellschaft teilweise dramatisch verändert haben, also auch durch das Thema Medienkonsum. Ich kann es nur aus Mecklenburg-Vorpommern sagen, Sie haben mittlerweile fast anderthalb Jahre Wartezeit, um einen Platz in einer Mutter-Vater-Kind-Einrichtung zu bekommen. Also dann sind Sie schon ein Glückspilz.
Anderthalb Jahre.
Ja, wir haben ungefähr 1200 Reha-Kliniken bei uns in den Heilbädern und Kurorten. Wenn man sich das anschaut, sind die fast alle um die Kurparks herumgelegt. Also die Nutzung ist eindeutig. Und man spricht davon, dass bis zu 30% ein erhebliches Problem haben wirtschaftlicher Natur, was aber nicht nur an der wirtschaftlichen Frage hängt, sondern auch am Personal natürlich. Wir sind im ländlichen Raum, versorgen auch, dürfen wir nie vergessen, die Bevölkerung im ländlichen Raum mit medizinisch-therapeutischen Angeboten. Das ist immer ein Punkt, der so gar nicht richtige Beachtung findet. Mit 352 Heilbädern und Kurorten im ländlichen Raum ist das schon eine ganz erhebliche Breite, die wir da versorgen. Und wenn jetzt 30% der Reha-Kliniken man spricht davon, noch haben wir keine konkreten Zahlen, aber man sagt 30% der Reha-Kliniken, die schwanken. Und wenn man jetzt die Gesundheitsreform anschaut, wir wissen ja alle noch nicht, wie die sich auswirkt, so sehen wir zwar, dass es immer mehr hingeht zum ambulanten Bereich, wo wir natürlich als Heilbäder und Kurorte unbedingt uns anbieten müssen, hier ein Auffangbecken zu liefern für die Menschen, die eben dann in den ambulanten Bereich entlassen werden, die heute vielleicht noch stationär in den Reha-Kliniken behandelt werden. Das alles ist noch nicht so ganz klar. Wir werden das diskutieren auf dem Bädertag. Nächste Woche gibt es dazu ein langes Thema. Und dann kommt noch der Punkt hinzu, den wir gar nicht diskutiert hatten. Nach Corona ist natürlich die Nachfrage nach Heilbädern und Kurorten exorbitant gestiegen. Das haben wir gemerkt. Und es kommt noch ein neuer Patientenkreis hinzu, der erst jetzt Beachtung findet, der sich sogar unter dem Namen No Boys wiedergefunden hat. Das sind die Fatigue-Patienten, die gar nicht mal unbedingt sich aus dem Krankheitsbild Corona entwickelt haben. Also Fatigue-Patienten aufgrund von Infusionen, Chemotherapien, was weiß auch ich, anderen Krankheitsbildern, Infektionen. Also hier kommt ein ganz neuer Patientenkreis auf uns zu, der Hilfe bei uns sucht. Das ist erkennbar. Wir wissen noch gar nicht so genau. Wir haben zwar alle Angebote dafür, aber wir wissen noch gar nicht so genau. Wir müssen Punkte da. 46 noch, ne? Gut. Okay, also das ist noch ein großer Patientenkreis, der auch auf uns zukommt, für den wir eigentlich alle Angebote haben. Aber da müssen wir uns noch anders positionieren, weil das von den Kassen noch nicht so gesehen wird wie von uns. Wir haben einen Arzt, der stellt jetzt eine Studie vor, die genau das beweist, dass wir mit Balneologie einen ganzen großen Anteil von diesen Patienten wieder ins Berufsleben zurückführen konnten in den Behandlungen und auch ein großer Patientenkreis deutliche Besserung verspürt hat, wenn er entsprechenden Behandlungen unterzogen wurde. Also das, denke ich, ist noch eine neue spannende Aufgabe für uns, die sicherlich nicht so wirtschaftlich ist, Herr Oetter, wie wir es uns wünschten, aber die wir unbedingt ins Visier nehmen müssen und wollen, weil die Patienten sind nun mal da und der Patientenkreis ist riesig.
Wir machen weiter mit Frau Latendorf von der Gruppe Die Linke.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende.
Die Vorsitzende schlägt vor, wir führen diese Fragerunde noch zu Ende. Dann gehen wir alle gemeinsam rüber und dann kommen wir wieder her.
Achso, es ist Hammelsprung im Parlament. Das heißt, wir werden aufgefordert, rüber zu gehen.
In der Regel dauert es eine halbe Stunde, bis die Türen sich da unten öffnen und alle da sind.
Also ich würde
es gibt keinen Grund zur Panik. Frau Latendorf, bitte stellen Sie Ihre Fragen.
Genau. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, dass das jetzt in dieser ersten Runde noch so möglich ist, dass wir das abschließen können. Ja, auch meine Fragen gehen an Frau Rösler vom Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern. wir hatten uns im Vorfeld schon einmal darüber unterhalten und sozusagen in einigen Stellungnahmen gibt es Forderungen nach Förderprogrammen für Heil- und Kurbäder, speziell für notwendige Investitionen. Unterstützen Sie die Forderung, hier über Förderprogramme vorzugehen, oder sehen Sie andere Lösungen für die Lösung des Investitionsstaus?
Danke. Ich glaube, dass Förderprogramme grundsätzlich natürlich eine gute Idee sind, um die finanziellen Sorgen in den Kur- und Erholungsorten zu lösen. Auf der anderen Seite ist ja auch bekannt, dass das in der Regel dann irgendwie befristet ist und endlich ist. Das ist ähnlich so wie unser leidiges Thema. Wir haben ein Projekt, es fängt an, es wird gut bearbeitet und es endet im Nirvana. Insofern würde ich es begrüßen, dass, so wie jetzt in der Runde es auch deutlich geworden ist, wie groß wirklich die Bedeutung der Kur- und Erholungsorte für die Gesundheit, für den Gesundheitstourismus sind, dass diese Orte eine besondere Unterstützung brauchen. Insofern setzen wir uns dafür ein, dass die Kur- und Erholungsorte eine institutionelle Unterstützung bekommen, dass sie im Prinzip den Tourismus, der vor Ort geleistet wird, als Pflichtaufgabe durchführen können, weil nur so ist es möglich, die Infrastruktur, die dort notwendig ist, auch vorgehalten werden kann. Ich mache es immer als Paradebeispiel, weil Sie haben auf der einen Seite die kommunalen Pflichtaufgaben. Die fressen die Kommunen aktuell wirklich auf. Das fängt an bei der Feuerwehr und endet bei der Umsetzung der Integration von Geflüchteten. Wenn Tourismus dann freiwillige Aufgabe ist, ist er faktisch dann nicht mehr leistbar, weil die Kommune kann sich die Aufgabe Tourismus nicht mehr leisten. Da sind wir angekommen. Und wenn ich sage, hochprädikatisierte Orte sollen das leisten, dann müssen die auch entsprechend unterstützt werden. Wenn ich in der Gemeindevertretung wirklich sitze und habe die Entscheidung, entweder renovieren wir unsere Meerwasserleitung oder wir decken das Dach der Schule neu, dann ist doch klar, wie eine Gemeindevertretung sich entscheidet. Das Schuldach. So, und insofern glaube ich, ist es perspektivisch die einzige Lösung, dass Heilbäder und Kurorte wirklich permanenten Sonderlastenausgleich haben, beziehungsweise Tourismus als Pflichtaufgabe.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich möchte noch mal zurückkommen auf das Thema Ärzte, was ja vorhin auch schon Badeärzte angesprochen worden war. Wir haben ja schon einiges gehört, wie man möglicherweise das attraktiver macht, indem man neue sozusagen die Ausbildung verändert und das möglich macht, dass Ärzte das neben ihrer Praxis machen können. Aber es besteht ja aus meiner Sicht, also es ist ziemlich deutlich, ja auch ein allgemeiner Ärztemangel. Und ist da vielleicht auch ein attraktiveres Vergütungssystem notwendig, um sozusagen nicht nur Badeärzte zu gewinnen, sondern insgesamt Ärzte zu gewinnen, die dann Badeärzte werden wollen? Und meine Frage geht auch an Frau Rösler. Und würde das auch für andere, zum Beispiel Therapeuten und nachgelagerte Bereiche gelten?
Dankeschön. Ich formuliere es immer mal böse. In Mecklenburg-Vorpommern sterben uns die Badeärzte aus. Wenn ich in der Stellungnahme reingeschrieben habe, dass sie durchschnittlich 70 sind, dann war das noch harmonisch und freundlich formuliert. Man muss einfach sagen, die Weiterbildung als Badearzt ist eher von Liebhaberei und von Überzeugung für ortsgebundene Heilmittel geprägt als von einem wirtschaftlichen Anspruch. Weil wenn Sie als Mediziner Geld verdienen wollen, dann werden Sie Orthopäde oder Radiologe, definitiv kein Badearzt. Insofern, die Lösung, wie man das attraktiver macht, habe ich nicht. Ich würde aber gerne noch auf einen Punkt, entschuldigen Sie, dass ich da so ein bisschen von der Frage abweiche, von Professor Steckenbauer eingehen. Sie formulierten es vorhin so, dass der Markt Gesundheitstourismus für die nächsten Jahre große Perspektiven hat, beziehungsweise ich glaube, Herr Oette hatte das auch gesagt. Ich möchte an der Stelle auch auf eins hinweisen. Allen ist natürlich bekannt, dass jetzt die Generation der Babyboomer demnächst in Ruhestand geht. Das ist auch die Generation, die sich noch dieses elegante Produkt ambulante Vorsorge leisten kann. Weil, wenn wir ehrlich sind, ambulante Vorsorge ist ein sehr wertvolles, ein sehr wertiges, ein sehr teures Produkt. Wenn die Babyboomer dann durch sind und meine Generation dann in den Ruhestand geht und sich im Alter um die Gesundheit kümmern möchte, dann kann ich mir das gar nicht mehr leisten. Insofern haben wir ein relativ kurzes Zeitfenster, wo wir diesen Markt nutzen können. Das sind im Prinzip die nächsten 20 Jahre. Danach wird dieser Bereich relativ schwierig zu stemmen sein, wenn es um die Selbstzahler geht, weil unsere Generation wird es, sag ich mal, mit den finanziellen Rücklagen und der Rente nicht mehr so schön haben.
So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt alle in den Hammelsprung. Die Damen und Herren Sachverständigen bitte ich um Geduld. Ich unterbreche die Sitzung und sobald der Hammelsprung beendet ist, kommen wir wieder hierher und wir führen die zweite Fragerunde durch. Ja? Ich danke für Ihr Verständnis. So, meine Damen und Herren, wir sind alle wieder beieinander. Ich sage herzlich willkommen erneut und wir starten mit unserer zweiten Fragerunde. Und das Wort hat wieder Frau Rita Hagekehl. Bitte sehr, von der SPD-Fraktion.
Dankeschön. Meine Fragen gehen an Frau Leipelt aus Bad Füssing, unserem schönen Bäderdreieck, das wir da haben in Niederbayern. Ich möchte noch mal fragen, wir haben ja den Bereich Gesundheit jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Erstens schon mal, welchen Beitrag eben die Kurorte im Bereich der Gesundheitsprävention und Prophylaxe von Ihrer Meinung aus haben. Und ganz wichtig, vor welchen Herausforderungen Sie sich eben sehen. Und gerade auch im Hinblick auf diese Kostenübernahme der Krankenkassen. Es kam ja vorhin schon mal zur Sprache, dass wir gesagt haben, die ambulante Bäderkur gibt es wieder. Wie sind Ihre Erfahrungen jetzt vor Ort? Reicht das aus, was gemacht wird, oder sehen Sie da großen Bedarf noch?
Sehr gerne. Auch von mir vielen Dank, dass ich heute da sein darf und hier in der Runde dazu beitragen kann, den Gesundheitstourismus neu zu transformieren, so nenne ich das. Wir haben die Erfahrung gemacht, wir sind mit 5.500 ambulante Vorsorgeleistungen 2023 abgeschlossen und haben damit 50% der ambulante Vorsorgeleistung in Bayern absolvieren können für unseren Kurort. Das heißt, wir hatten wirklich einen sehr hohen Stellenwert. Und die Erfahrungen zeigen, das sagen uns auch die Patienten, es gibt eine Fachabteilung bei uns im Haus, das Gesundheitsservice Center, wo sich ganz viele Patienten auch hinwenden, dass es doch häufig Ablehnungen gibt und diese Ablehnungen dann unbegründet leider sind. Und wir dann auch dem Patienten, dem Kurgast helfen, Widerspruch entsprechend einzureichen und auch dieses Kurantragsverfahren in sinniger Weise durchleben. Und dazu geben wir auch Hilfestellungen. Es gibt gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Tourismusverband und eben auch mit dem Bayerischen Heilbäderverband da Initiativen, auch die Badeärzte oder überhaupt die Ärzte zu informieren, dass es diese Pflichtleistung überhaupt wieder gibt. Da erfahren wir sehr, sehr häufig leider sehr unerfahrene Ärzte, die sich eben noch gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und dankenswerterweise gibt es jetzt auch digitale Kuranträge, die im Prinzip dann auch dem Badearzt helfen oder auch dem Patienten helfen, dieses Antragsverfahren zu beschleunigen und einfach auch Handreichungen dazu. Für uns ist ganz wesentlich, dass wir dieses Thema in die noch arbeitende Gesellschaft bringen wollen und nicht ausschließlich in die berentete Gesellschaft, sondern wir sagen, die Kur oder die ambulante Vorsorgeleistung unterstützt natürlich in der Lebenssituation jeden, der berufstätig stark eingebunden ist. Und wir wissen alle, dass wir länger arbeiten werden in der Zukunft, als wir das wahrscheinlich heute noch abschätzen können. Und diese Unterstützung, denke ich, können wir eben in den Kurorten wunderbar leisten. Wir haben eine hohe medizinische Kompetenz. Wir haben die natürlichen Heilbildressourcen. Wir haben Erfahrungswerte, die wir hier einbringen können und haben natürlich auch entsprechende Einrichtungen, die das unterstützen. Und wir wären sehr, sehr gerne mit dabei, das Ganze auch in ein komplett neues Regularium zu überführen, dass wir sagen, es ist eben schon angeklungen, dass Leistungen tatsächlich eben drei geteilt würden, eben auch die Kostenträgerschaft, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer als eben auch die Kostenträger sich diese Leistungen tatsächlich entsprechend zuteilen lassen und einfach die Unterstützung eben für die arbeitende Bevölkerung und nicht nur für den, der es sich wirklich leisten kann, sondern wirklich in einer flächendeckenden Sicherung der Gesundheitsvorsorge für Deutschland, für unseren großen Arbeitsmarkt sehe ich als große Herausforderung. Wünschen würden wir uns natürlich dazu auch nochmal auch evidenzbasierte Studien. Wir haben da auch schon Rücksprache genommen. Das wäre ja die Möglichkeit, da auch wirklich in diesem Bereich nochmal das Nachfragevolumen nochmal verstärkt zu justieren und auch die Angebote entsprechend anzupassen. Ich glaube, es ist eben auch schon angeklungen, eine 3-Wochen-Kur ist für viele Menschen in ihrem Lebensalltag nicht zu realisieren. Und es wäre für uns wichtig zu sagen, es gibt vielleicht 2 geteilte Maßnahmen, dass die Menschen tatsächlich zu uns kommen. Wir haben ganz stark eben den Bereich Ernährung, Bewegung und eben auch ja, den Alltag wieder bewältigen zu können, eben auch tatsächlich Handreichung zu bekommen und dann ein zweites Mal wieder zu uns zu kommen und eben auch in dieser gesamten Phase betreut zu werden. Es gibt da ja Möglichkeiten, auch digitale Systeme zu nutzen und demjenigen auch zu Hause zu unterstützen und eben auch entsprechend ihnen ja, Anleitung zu geben und auch bei dem nächsten Besuch wieder die Dinge abzufragen und zu fragen, was hat dir wirklich persönlich geholfen? Ich glaube, dass dieses sehr standardisierte System viele nicht mehr abholt heutzutage, dass wir da anders vorgehen sollten und einfach neue Möglichkeiten haben, auch neue Produkte und Angebote zu schaffen. Das wäre mir ein großes Anliegen, wenn wir da natürlich auch gemeinsam mit Ihnen in neue Untersuchungen gehen könnten. Und ich glaube, wir haben ganz hohe Kompetenz in den Kurorten in Deutschland, die einfach auch dann gerne in dieser Studie mitwirken und eben auch die entsprechenden Fragestellungen gemeinsam aufsetzen könnten. Vielen Dank.
Und Anja Kalitschek von der Unionsfraktion stellt die nächsten Fragen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde mich jetzt mal ins Netz wenden an die Frau Doll-König. Und ich hätte mal eine anders gelagerte Frage, liebe Frau Doll-König, weil Sie kommen ja eher von dieser Frage, wie kann man das eigentlich auch zum Geschäftsmodell ein Stück weit machen und wo geht der Trend hin, ich sag mal, sich gesund zu erhalten? Das wissen wir alle, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört, dass wir mehr dafür tun müssen, wenn wir älter werden. Aber für mich ist interessant, sehen Sie da eine Veränderung, dass eben auch diese selbstfinanzierten Angebote einen anderen Stellenwert kriegen? Was braucht es dann dazu, damit am Ende auch die Auskömmlichkeit der Finanzierung der Infrastruktur vielleicht einfacher zu bewältigen ist? Und was uns im Moment auch umtreibt, die vielen Insolvenzen im Gastronomiebereich, sehen wir das auch in den Heil- und Bäderorten oder ist das da was anderes, weil die Auslastung vielleicht anders gelagert ist? Und das Dritte vielleicht nochmal, die Kur- und Vorsorgeleistungen, von denen hier eben Krankenkassen finanziert gesprochen worden ist. Jetzt habe ich gerade bei Frau Leipelt schon gehört, dass da auch andere Maßnahmen angedacht werden. Aber dass man auch da, ich sag mal, über Modernisierung eben dieser, dass man so eine Teilfinanzierung kriegt, wie Sie das im Grunde gerade gesagt haben. Können Sie vielleicht dazu auch noch mal was sagen?
Ja, herzlichen Dank für die Frage, Frau Kalitschek, und herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich wäre auch gekommen, vielleicht kleiner Zusatz, hätte die Bahn nicht mal einen ICE ersatzlos gestrichen.
Oh Gott.
So viel zum Thema Mobilität und Infrastruktur. Ja, ich nehme Frage sehr gerne auf und beantworte sie auch auf der Erfahrung mit unseren Ansätzen. Ein großes Thema ist, dass wir viel Geld in diesem System Gesundheit und Selbstsorge haben, dass dieses Geld sich aber in andere Einrichtungen sehr konzentriert und fokussiert hinbewegt. Das heißt, wir haben bestimmte abgegrenzte Angebote und Ressourcen, die manchmal in Heilbädern und Kurorten liegen, aber nicht zwingend. Und hier werden sehr hohe Preise bezahlt für einen Gesundheitsaufenthalt im Bereich der Selbstzahler. Wir haben umgekehrt auch die Möglichkeit, bestimmt ähnliche Wirkungen für sich zu erzielen. Aber es ist schwer, breitere Bevölkerungsschichten hier aufzuschließen, weil es dort einfach nicht zu dem gehört, was in dem anderen Bereich so als Lifestyle verstanden wird. Das sind wenige Einrichtungen, die kann man fast an wenigen Händen aufzählen. Man sieht aber, dass die Angebotsvielfalt hier immer ausdifferenzierter wird. Da kommen das Thema Fasten, das Thema Ayurveda, es sind ja auch schon einige Bausteine genannt worden. Und was mir fehlt, ist ein Aufschließen für noch größere Bevölkerungsgruppen über den Kontaktpunkt, den wir als Touristiker eben nicht abbilden können. Und das ist der Kontaktpunkt, wo das Thema Medizin doch ins Spiel kommt, das Thema Gesundheit doch ins Spiel kommt. Und ja, da stimme ich auch meiner Vorrednerin ausdrücklich zu. Wir haben hier viel zu wenig Schulterschluss mit Ärzten, die im Rahmen von Beratung darauf hinweisen müssten, wie gut solche Angebote auch nutzbar sind, vielleicht auch in einem Mix von Selbstzahler und gefördertem, unterstütztem Angebot. Da gibt es wenig Aufklärung und es gibt meines Erachtens viel zu wenig Öffnung und Aufklärung, Werbung der Krankenkassen für solche Themen. Also das Thema Gesundheitsurlaub in einem Finanzierungsmix von eigenen Beiträgen und eben der ambulanten Kur, das ist viel zu wenig, wird das popularisiert und vermittelt seitens des Gesundheitswesens. Und da würde ich wirklich sagen, da müsste es ein Netzwerk geben, auch politisch angestoßen, das diese beiden Ebenen zusammenbringt. Thema Prädikatisierung, das Thema Hotellerie und Gastronomie. Wir erleben, dass die Heilbäder und Kurorte hier leider keine Ausnahme sind, dass auch hier gastronomische Angebote eingeschränkt sind. Und das ist das Thema kommunale Strukturen, ist hier auch mehrfach schon angesprochen worden. Da verpasst man natürlich die Chance, die ich eben angedeutet habe. Es müssen Orte sein, die in der Lage sind, so einen ganzen Tagesablauf, so eine ganze Customer Journey, ein komplettes Angebot abzudecken. Und dazu gehört eben auch die attraktive Freizeitgestaltung durch einen funktionierenden Einzelhandel und durch idealerweise in einem schönen Ortsbild und eben auch durch Hotellerie und Gastronomie. Wir erleben das viel zu sehr. Es wird geklagt, dass da man, wenn man da jetzt an einem Tag da nicht verplant ist durch seine Gesundheitsanwendung, dass es dann heißt, ja, ab halb sieben die letzte Bestellung oder abends nur Kaltes. Hängt an der kommunalen Struktur und deswegen sollte hier dieses Thema Tourismus als Pflichtabgabe im Bäderbereich, das sollte hier an der Stelle wirklich ernsthaft überlegt werden. Modernisierung auch der Angebote natürlich unbedingt, dem kann ich auch nur zustimmen.
Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Döll-König. Und wir machen weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Stefan Schmidt hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch einen kleinen Marathon mit Herrn Ötte vor. Deshalb immer die Bitte um kurze Antwort. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja eine Entschlankung der bundeseinheitlichen Begriffsbestimmungen für Kurorte und Heilbäder gefordert. Vielleicht können Sie uns das erläutern, was Sie damit meinen, wo Sie konkret die Probleme mit den Begriffen oder Definitionen sehen.
Also grundsätzlich bleiben wir natürlich bei dem Statement, dass Begriffsbestimmungen und deren Inhalte die Grundlage unserer Arbeit sind und die Qualität, die dadurch gewährleistet sind, der wichtigste Faktor überhaupt sind. Allerdings muss man die Begriffsbestimmungen aus unserer Sicht, gerade in Bayern wird das sehr stark diskutiert, nicht immer nur weiter fortschreiben, weil weiter fortschreiben heißt auch, das wird einfach immer mehr und immer dicker, sondern auch mal entschlacken ein Stück weit, damit wir im Sinne von Entbürokratisierung zu vernünftigen Prozessen kommen. Wir haben zahlreiche Kommunen jetzt in der Reprädikatisierung, die an Themen scheitern und Fragen stellen und Prozesse verlangsamt werden, die vielleicht zu überprüfen sind und nicht sein müssten. Zum Beispiel ist eine solche Frage, muss ein Ort in der Reprädikatisierung noch mal eigene Gutachten im Hygienebereich erstellen lassen von den Landratsämtern, damit man einen Kanal hat und eine Abwasserregelung hat im Ort? Oder ist das nicht selbstverständlich und besteht das schon? Und das sind das nicht gesetzliche Vorgaben, auf die man zurückgreifen könnte? Das sind solche Dinge, die die Prozesse einfach verlangsamen und in der Struktur die Prozesse über die Länder und in Bayern speziell dann auch über die Bezirke einfach gesteuert sind und immer unterschiedlich ablaufen. Wenn man das ein Stück weit standardisieren könnte und vereinfachen könnte, dann nehmen wir auch die Last von den Kommunen, die ohnehin im Moment klagen mit ihrer Prädikatisierung. Sollte ich das überhaupt noch tun? Bringt mir das noch was? Und wenn es an der Stelle noch erschwert wird, haben wir künftig weiter Probleme dass wir diese Qualität in den Prädikatisierten auch darstellen und anbieten können. Und das ist letztendlich der Schritt. Und wir wollen es sicher vermeiden, dass Bayern da einen eigenen Weg geht, sondern gemeinsam in Deutschland die Voraussetzungen schaffen, uns auch den neuen Themen widmen. Waldgesundheit ist jetzt in den deutschen Bestimmungen auch mit drin. Das muss alles abgestimmt sein, damit wir da einen einheitlichen Weg gehen und keinen Flickenteppich erhalten. Das ist im Prinzip die Initiative, die hier dahinter steckt.
Da würde ich direkt nochmal ansetzen, weil nach meinem Kenntnisstand ist es so, Sie hatten in der ersten Runde schon gesagt, dass es auch ein großes Problem gibt durch die kommunalen Pflichtaufgaben in Kurorten, dass die mit ihren Haushalten hinkommen. Phänomen, das ich aus Bayern sehr gut kenne. Und da wäre es ja jetzt Aufgabe auch der Länder, gerade die kommunale Finanzausstattung sicherzustellen. Gibt es da entsprechende Gespräche mit der Bayerischen Staatsregierung? Meines Wissens sind andere Länder da ein Stück weit kooperativer mit ihren Kommunen, die quasi ein entsprechendes Prädikat haben und stehen ihnen da finanziell zur Seite, während das in Bayern offensichtlich die Bayerische Staatsregierung noch ein bisschen mindestens sehr zögerlich macht.
Ja, die Gespräche gibt es. Wir fordern das auch ein. Das ist eine zentrale Botschaft unseres Bädertages der letzten beiden Tage, dass wir da Unterstützung brauchen. Und wir bringen da auch genau die Beispiele von den Kollegen, Herr Stretsch, die teilweise hier auch anwesend sind, Nordrhein-Westfalen, wo es über den kommunalen Finanzausgleich, über Sonderlastenausgleich und andere Wege und Töpfe die Unterstützung gibt, die wir jetzt häufig argumentiert in der Runde auch schon gehört haben. Und letztendlich brauchen wir das in Bayern für unsere Kommunen auch, weil letztendlich wird die Frage dann irgendwann aufkommen, wie Kollegin Rösler es schon aufgezeigt hat, machen wir kurörtliche Infrastruktur in der Investition oder Kindergarten? Und das ist eigentlich nicht die richtige Frage, die gestellt wird, weil im Vorhinein schon klar ist, wie sie beantwortet wird. Und die Zeichen der Zeit gilt es tatsächlich jetzt zu erkennen, dass man über solche Unterstützungen sprechen muss und Lösungen finden muss.
Gut, dann habe ich noch eine Frage. Sie haben in Ihrem Bericht auch geschrieben, dass Sie Angebote und Zertifizierung im Bereich Waldgesundheit etablieren möchten. Sie haben es ja auch gerade noch mal beschrieben, dass eben Prädikat Waldkurort bzw. Waldheilbad entwickelt wird. Vielleicht können Sie uns das erklären, was so ein Waldkurort oder ein Waldheilbad ausmachen würde und wie viele Orte da gerade in Bayern dann für so ein Prädikat in Frage kämen und wo Sie da vielleicht noch Unterstützung brauchen, um das entsprechend entwickeln zu können.
Wir haben in Bayern tatsächlich schon 13 Kurorte zertifiziert in dem Bereich, haben einen Kriterienkatalog aufgestellt, ein Handbuch aufgestellt, gemeinsam mit den wissenschaftlichen Instituten in München, die damit angeschlossen sind, wo sich in der Regel die Kriterien tatsächlich auf die Infrastruktur bezieht, vor allen Dingen auch in Kooperation mit einem Fachinstitut auf die qualifizierte Ausbildung von Waldtherapeuten und Waldgesundheitstrainern, die dann ein Angebot bieten müssen. Also wir sagen das plakativ immer so, wir schaffen keinen Heilwald und keinen Kurwald, der als Erlebnis jetzt mal durchgangen werden kann, sondern einen Ort, wo gezielt Therapien auch stattfinden können, Präventionsprogramme stattfinden können in abgesicherten, ruhigen Bereichen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor bei den Kriterien, dass man den richtigen Wald findet, entsprechende Größe auch des Waldes vorhanden ist, eine entsprechende Zugänglichkeit. Und all diese Dinge sind in den Kriterien niedergeschrieben und werden im Prinzip im Moment durchgeführt. Und wir stehen im Prinzip in Kontakt mit dem Innenministerium und auch kurz dafür, dass in, und da sind wir wieder bei dem Begriff und bei den Begriffsbestimmungen, dass wir das als Waldkurort und Waldheilbad auch als Prädikat etablieren und dann verleihen können.
Herr Oette, vielen Dank. Wir machen weiter mit der FDP-Fraktion und Tim Wagner hat das Wort.
Lieben Dank. Wir haben heute schon ganz viel gehört über alternde Bevölkerung. Und ich glaube, das ist auch die Frage dann an Herrn Stretsch. Es ist ja ein doppeltes Problem. Sie kommen aus einem Bundesland, wie ich auch, das die drittälteste Bevölkerung der Welt hat. Unser Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt hat die zweitälteste, nur Japan ist älter. Und was mich mal interessiert, wie Sie das kommunal auch so merken, dieser demografische Trend einerseits der alternden Bevölkerung, aber andererseits ja auch, haben wir heute gehört, gerade in den Mittelgebirgen, Sie haben vorhin nur ganz kurz aus der Tür ein bisschen ausgelassen, aber auch bei uns ist der Gesundheitstourismus ja eher von älteren Menschen bezeugt. Welche Anforderungen ändern sich denn dadurch an die Kommunen, dass wir nicht nur die ältere Bevölkerung haben, sondern auch noch die Kurgäste haben, die in der Regel auch ein paar Tage älter sind? Und wie wirkt sich diese doppelte altersbedingte Entwicklung eigentlich für Sie aus, kommunal in Ihrer Infrastruktur?
Na gut, auch da ist es ja wieder so, Kurorte meistens im ländlichen Raum, also eh schon dünn besiedelt. Ja, und das ist natürlich einerseits ein Vorteil von Kurorten und Heilbädern in ganz Deutschland, dass sie natürlich attraktive Städte sind, auch Wohnstädte für die Bevölkerung vor Ort. Und wir erleben es zum Beispiel bei uns seit Jahren, obwohl in Thüringen und im Kyffhäuserkreis, in dem wir uns befinden, die Bevölkerung zurückgeht, haben wir über Jahre zumindest im Solarheilbad eine konstante Einwohnerentwicklung. Das heißt, man sieht, dass durch die geschaffene Infrastruktur, aber auch durch die Angebote vor Ort mit den Thermen, mit den Gesundheitsangeboten, mit einer vernünftigen Gastronomie, was wir schon hatten, mit einer intakten Innenstadt, mit Möglichkeiten zum Einkaufen, sind Kurorte insgesamt attraktive Wohnstädte und sind vom demografischen Wandel, zumindest aus Thüringer Sicht, jetzt nicht so betroffen wie andere Städte. Das Problem ist natürlich aber dann andererseits wiederum im ländlichen Raum das Fachkräftethema. Wir haben es auch schon gehört von der Gastronomie. Über Ärztemangel brauchen wir nicht reden. Das ist natürlich im ländlichen Raum noch mal viel größer. Und da leidet natürlich auch die Hotellerie und die Gastronomie drunter. Und das spiegelt sich natürlich wieder negativ auf das Gästeverhalten nieder, dass natürlich Gäste unzufrieden sind, wenn sie über Mittag oder in den Abendstunden kaum noch Restaurants finden, die offen haben oder freie Plätze haben. Also das ist ein großes Problem. Zur Infrastruktur, na gut, das betrifft jetzt alle Orte in Deutschland, denke ich, die deutlich weniger Einwohner haben, dass natürlich die Ausgaben fix bleiben. Ja, und wir dann zusehen müssen, wie wir mit dem Kostendruck ausgabenseitig klarkommen. Aber das ist natürlich schon ein Problem für die Infrastruktur. Ich meine, wir haben auch viele kleinere Orte, die nur noch 300-400 Einwohner haben, Ortsteile, wo man sich dann schon die Frage stellt, in den nächsten Jahrzehnten, wie geht man dann dort mit der Infrastruktur um? Trinkwasser, Abwasser, alles, was dazu zählt. Das wird in den nächsten Jahren noch ein großes Problem. Aber ich denke, ja, was zumindest die demografische Entwicklung angeht, klar werden unsere Menschen auch älter, die bei uns wohnen, aber wir erleben auch wirklich konstant Zuzug, weil wir halt attraktive Wohnstädte sind und haben eine Daseinsfürsorge für die örtliche Bevölkerung.
Dann habe ich noch eine Frage an Professor Steckenbauer. Sie haben vorhin kurz gesagt, dass die Bereitschaft, Geld auszugeben, ja sehr stark vorhanden ist. Haben Sie noch mal eine Zahl für uns vielleicht, was so ein Gesundheitstourist im Gegensatz zu einem normalen Tourist kommunal lässt, sag mal pro Nacht, oder gibt es dazu gerade keine Erhebung in dem was?
Entschuldigung, ich habe keine Durchschnittszahl und ich glaube, das ist auch wenig sinnvoll, weil es natürlich immer sehr ortsabhängig oder sehr angebotsabhängig ist. Ich glaube, man muss aber hier sehen, und da kommen wir auf das Thema von vorhin zurück, dass wir einfach sehr unterschiedliche Gruppen innerhalb der Bevölkerung haben. Also sozusagen davon auszugehen, dass die Bevölkerung mehr ausgeben würde, ist natürlich viel zu kurz gegriffen. Wir müssen hier differenzieren und müssen uns sehr genau überlegen, welche Gruppen innerhalb der Bevölkerung sind relevante und interessante Zielgruppen, welche sind derzeit schon bereit, für alle möglichen Dinge im Feld Gesundheit Geld auszugeben, aber eben nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen, für gesundheitstouristische Anbieter. Und da, glaube ich, ist das Potenzial enorm hoch.
Und das Wort hat Mike Monschik von der AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage ist nochmal an die Frau Rössel. Sie hatten vorhin ja da schon angesprochen, die Pflichtaufgaben, ne, und die Verteilungskämpfe positiverweise in Ihrer Kommune. Ich würde gerne nochmal Sie bitten, die Vorschläge, die Sie in Ihrer Stellungnahme schon angedeutet hatten oder beschrieben, uns nochmal näher zu bringen, was Sie da für Vorstellungen haben. Was das betrifft, von den Geldern her, wie soll das geregelt werden? Und Herr Stretz, zu Ihren Sachen, in Ihrer Stellungnahme waren es wohl 950.000 Euro, wenn ich das noch richtig weiß, die in der Kommune schon defizitär sind. Wie hoch schätzen Sie denn den Bedarf an dem Fall Bad Frankenhausen, Ihrer Stadt? Wie viel müsste denn der Betrag, die Gelder sein, die finanzielle Zuwendung, um diesen Kurortbetrieb ausreichend infrastrukturell Erhalt bzw. Ausbau? Was sind immer das genau ein bisschen Zahlen mal einzugrenzen. Was kommt da auf die Kommune zu?
Das ist so eine Frage, mit der ich gerechnet habe, die ich befürchtet habe. Aber das ist für mich die Quadratur von Kaffeesatzlesen, weil wir einfach in den unterschiedlichen Kurorten sehr unterschiedlich hohen Investitionsstau haben. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist es so, dass aktuell in drei Ostsee-Heilbädern es wirklich droht, dass die ihr Prädikat verlieren. Nicht nur, weil der Badearzt alt ist, sondern weil die Meerwasserleitungen nicht mehr saniert werden können. Da eine konkrete Zahl kann ich Ihnen leider nicht nennen. Sie fragten nach den Vorschlägen. Das ist ja genau der Grund, warum man im Prinzip bei Kurorten sagt, sie können die Kurabgabe erheben und warum wir auch Pflichtaufgabe einfordern. Sie werden in diesen Orten ja einfach keine industriellen Ansiedlungen haben. Also das hat ja einen Grund, warum diese Orte finanziell einfach schlechter dastehen. Nun haben wir natürlich in Rostock als Tourismusort haben wir Industrie, aber auf der anderen Seite, wenn wir wirklich über Kur- und Erholungsorte reden, da ist ja weit und breit nichts. Und woher sollen dann die Einnahmen kommen für die Kommunen? Also insofern ist dort wirklich die Landesregierung in der Pflicht zu sagen, wir stehen für die Orte, wir stehen für die präventiven und rehabilitativen Angebote. Wie genau das aussehen konnte, ich gucke mal ein bisschen neidisch nach Thüringen zum Herrn Streich.
Ja, vielleicht nur mal zur Erklärung für alle. Thüringen ist eines der wenigen Bundesländer, die seit vielen Jahren einen sogenannten Sonderlastenausgleich für hochprädikatisierte Kurorte ausreichen. Den gibt es seit 2016. Der beträgt aktuell 11 Millionen Euro für die 17 hochprädikatisierten Kurorte. Ein Drittel wird verteilt nach Anzahl der Reha-Betten vor Ort und zwei Drittel anhand der Übernachtung. Das heißt, wir kriegen da schon eine sehr starke Unterstützung vom Freistaat. Für Bad Frankenhausen bedeutet das allein, dass wir um die 700.000 Euro jährlich Sonderlastenausgleich bekommen, weil der Freistaat Thüringen halt erkannt hat, dass halt Kurorte höherer Ausgaben haben als andere Orte, auch für die regionale Bevölkerung eine hohe Daseinsvorsorge haben. Und deshalb wir hier diesen Sonderlastenausgleich kriegen, den es so noch nicht in anderen Bundesländern gibt. Zu Ihrer Frage. Also die 950.000 Defizit in diesem Jahr ist bei uns in der Stadt Bad Frankenhausen nur der Fehlbetrag in der Sparte Kyffhäuser Therme. Also insgesamt haben wir eine Kur- und Tourismus GmbH. Die benötigt seit 25 Jahren kommunale Zuschüsse, um ihre Ein- und Ausgaben zu decken. In diesem Jahr allein 1,42 Millionen Euro Zuschuss. Und nur die Sparte Kyffhäuser Therme hat einen Verlust von 950.000 Euro. Also Thermen insbesondere aufgrund natürlich auch Energiekrise, Personalkostensteigerung. Jetzt können Sie mal ausrechnen, fast eine Million Minus. Wir haben im Schnitt 100.000 Gäste. Wir liegen jetzt bei 14 Euro im Zwei-Stunden-Tarif Eintritt. Wir können ja nicht jetzt auf 24 Euro einen Eintrittspreis erhöhen, um dieses Defizit zu decken. Und andererseits, das hören wir aus der Thüringer Landespolitik immer, ja private Betreiber, die Thermen betreiben, machen das ja, um wirtschaftlich zu handeln und um Geld zu verdienen. Warum kriegt ihr das als Thermen zum Beispiel in Thüringen nicht hin? Weil ich immer sage, wir haben ja auch noch eine Daseinsvorsorge. Wir machen Babyschwimmen, wir machen Schulsport für die ganzen Grundschulen im Kyffhäuserkreis. Wir haben die Aquakurse, wir haben die Reha-Kurse. Also die Daseinsvorsorge, die wir als kommunale GmbH sehen, die kann man nicht kostendeckend betreiben. Und deshalb allein der Fehlbetrag hier. Und ich wollte es jetzt gerade raussuchen, weil wir jetzt erst unsere neue Kurbeitragssatzung beschlossen haben. Wir erhöhen also den Kurbeitrag zum 1.1., um auch wieder einfach an mehr Einnahmen zu kommen, um die gestiegenen Ausgaben zu decken. Und nur mal für Sie, wir haben jetzt auf 3 Euro erhöht ab 1.1. pro Übernachtung und kalkulatorisch hätten wir 4,50 Euro Kurtaxe nehmen können. Dann wären alle Ein- und Ausgaben inklusive des Sonderlastenausgleiches, die Einnahmen fließen natürlich mit rein, hätten decken können. Das heißt, der Fehlbetrag oder der Zuschuss ist immer noch enorm. Und abschließende Zahl, 19 Millionen Gesamthaushalt, Verwaltungshaushalt und da allein 1,4 Millionen nur an unsere Kur- und Tourismus GmbH.
Mecklenburg-Vorpommern, Sie sagten, 3 Bäder betrifft das in dem Fall, wo die Meereszuleitung etc., was Sie gerade sagten. Was ist denn in den 3 Bädern für ein Defizit? Können Sie da zahlen, mit was man da verwenden kann?
Wir haben kein Geld. Also da ist aktuell die Aussage, dass dort eigentlich nichts zu erwarten ist. Ich weiß es aus dem Ostseebad Graal-Müritz. Dort gab es das Aquadrom. Dort ist es aber so, dass der medizinisch-therapeutische Anteil, der wirklich für die ambulante Vorsorgekur nötig ist, der wird weiterhin betrieben. Ansonsten reden wir dort einfach über einen jahrelang aufgebauten Investitionsstau. Und wie Herr Streich auch sagt, so eine Therme ist immer defizitär. Die kriegen Sie einfach wirtschaftlich nicht hin. Und insofern muss man einfach nur über die Argumentation gehen, Daseinsvorsorge und Pflichtfinanzierung. Richtig. Ja.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Rösler. Und ich gebe das Wort an Ina Latendorf von der Gruppe Die Linke.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich würde jetzt auch gleich noch mal wieder auf Frau Rösler zurückkommen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, sozusagen Defizit, Infrastrukturausbau und so weiter, kommunale Pflichtaufgaben. Aber ein Punkt ist dabei noch nie gefallen, und zwar würde ich sagen, für die großen Anstrengungen, die die Gemeinden vorhalten müssen, wäre aus Ihrer Sicht nicht auch notwendig, die vom Tourismus profitierenden Unternehmen mit einzubeziehen, und weil sie ja auch sozusagen von der touristischen Infrastruktur profitieren. Was halten Sie von dieser Idee?
Erstmal muss ich vorab eine Frage stellen, Herr Oette. Wer hat es erfunden, den Wald? Also will damit nur sagen, weil es ist in der Runde nicht bekannt, das Thema Heilwälder und Kurwälder ist seit 2011 eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Aber ich weiß, gut kopiert ist halb gewonnen.
Etwas anders machen.
Frau Latendorf, um auf Ihre Frage zu kommen. Das Thema Erhebung Kurabgabe, Erhebung Fremdenverkehrsabgabe ist ein Thema der kommunalen Selbstverwaltung. Das heißt, jede Kommune bestimmt für sich allein, erheben Sie dort Beiträge, Gebühren oder nicht. Leider ist die Erfahrung so, wenn eine Kommune die Kurabgabesatzung aufsetzt und nicht zeitgleich wirklich auch das Thema Fremdenverkehrsabgabe anfasst, haben Sie eigentlich keine Möglichkeit, das nachträglich irgendwie noch umzusetzen, weil diejenigen, die in den Gemeindevertretungen sitzen, sind in der Regel die Unternehmer am Ort. Und erstaunlicherweise haben die dann nicht so große Motivation, sich finanziell dort einzubringen. Man muss sagen, der Anteil der Fremdenverkehrsabgabe ist in den Orten durchaus gering. Wenn es schlau gemacht ist, ist er umsatzgebunden, weil dann kann man auch auf gute und schlechte Zeiten reagieren. Fremdenverkehrsabgabe bringt keinen Unternehmer um. Ich würde sehr dafür plädieren, aber ich bin eben auch gegen die kommunale Selbstverwaltung machtlos.
Ja, vielen Dank für die ehrliche Einschätzung. Ja, ich würde jetzt einfach nochmal auf diese Grundfrage der heutigen Anhörung zurückkommen und sagen, die heißt ja, wie fit ist der Gesundheitstourismus? Und vielleicht geben Sie dazu nochmal ein Statement ab, aus Ihrer Sicht.
Ehrlich gesagt habe ich mich gefreut, als wir die Einladung bekommen haben. Und ich habe gedacht, mit der Formulierung des Themas, wie fit ist der Gesundheitstourismus, hossa, die Politik ist aufgewacht. Und hab dann auch ein bisschen thematisch drauf rumgekaut und muss ganz ehrlich sagen, inzwischen muss man es so formulieren, und wir haben es alle aus den Sachverständigen hier gehört, wenn wir nicht langsam anfangen, uns verantwortungsvoll um unsere Kur- und Erholungsorte zu kümmern, dann lautet die Frage nicht nur, wie fit ist unser Gesundheitstourismus, sondern da muss man sagen, der ist nicht nur fit, nicht fit, sondern der ist krank. Das muss man ganz ehrlich so sagen, und ich glaube, das ist in der Runde heute auch sehr deutlich geworden.
Genau, angesichts der Zugfahrzeiten würde ich verzichten weiter.
Ja, meine Damen und Herren, dann bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Sachverständige, für die Geduld, die Sie heute hatten, hier angesichts der besonderen politischen Lage hier auszuharren und auf uns zu warten für die zweite Runde. Ich bedanke mich für die vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben, die uns Anlass geben, tief in uns zu gehen, nachzudenken und an diesen Themen vor allen Dingen auch ganz aktiv weiterzuarbeiten. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Heimweg, freue mich auf ein Wiedersehen, würde die Sitzung ganz kurz unterbrechen, um dann gleich fortzufahren mit der nicht öffentlichen Ausschusssitzung.